Das heilige Evangelium bei St. Lukas im 18. Kapitel und zugleich der Predigttext. Jesus sagte zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein und verachteten die anderen, folgendes Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach: Gott sei mir Sünder gnädig. Ich aber sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Liebe Gemeinde, manchmal, da gibt es doch wirklich unsympathische Zeitgenossen. Da gibt es einen untersetzten Menschen, der sich im Zug neben mir breit macht, verschwitzt riecht und dann noch ziemlich raschelnd mit einer Tüte Chips rumhantiert. Da gibt es die Jugendlichen, die an der Bushaltestelle herumhängen und aus deren Smartphones irgendwie schrille Musik dröhnt, als wären sie allein auf der Welt. Und dann gibt es die ältere Tante, die ständig glaubt, gerade sie sei ja so besonders hart vom Schicksal getroffen und die damit allen auf die Nerven geht. Manchmal, je nachdem wie ich gelaunt bin, und ich denke, euch geht es auch so, dann könnte man sich über solche Äußerlichkeiten ziemlich aufregen. Haben die denn alle überhaupt keinen Respekt? Merken die denn nicht, dass es da rechts und links noch andere Menschen gibt, die einfach nur ein wenig Platz brauchen, die einfach auch mal Gehör finden wollen oder einfach nur mal in Ruhe gelassen werden möchten? Es geht auch schlimmer. Was ist denn mit der schon fast kaltblütigen Dame aus meinem Kirchenchor, die einfach immer hintenrum irgendwas über andere erzählt, nach außen schön freundlich tut und möglichst noch laut von Gemeinschaft und Verständnis tönt? Und eigentlich lässt sie ja die Leute, die über die sie herzieht, so ein wenig ins offene Messer laufen. Eine fiese Zeitgenossin. Ich verrate nicht, wo sie wohnt, aber ich kenne sie. Eine fiese Dame. Oder was ist mit dem, die meisten von euch wissen es, ich war viele Jahre im Rhein-Main-Gebiet, was ist mit dem Investmentbanker, der ohne mit der Wimper zu zucken das Geld anderer Leute verzockt, aber selbst sein Schäflein ins Trockene bringt? Omas Erspartes ist dahin und er fährt mit seinem dicken Auto auf und davon. Klingt skrupellos. Was ist mit all den Politikern, die schöne Worte machen, auf die vermeintlichen Erfolge verweisen, am Misserfolg aber nie schuld sein wollen und schon gar nicht ehrlich sagen, wie die Sachlage im Moment überhaupt ist? Muss ich solche Menschen als Christ, als Christin mögen? Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich diese nicht leiden kann? Ich bin froh, wenn ich manchen Menschen einfach aus dem Weg gehen kann. Ist das unchristlich? Und manchmal ertappe ich mich, wie ich denke, zum Glück bin ich nicht so wie die. Darf ich so denken? Hat nicht der Herr Christus gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Lieben? Oje, schon der Respekt fällt mir schwer. Ist denn das in Ordnung? Alle diese Fragen lasse ich euch mal für den Anfang der Predigt erstmal offen. Kommen wir zurück zu unserem Text. Das Evangelium von heute berichtet auch von zwei sehr, sehr, sehr ungleichen Typen, Pharisäer und Zöllner. Die meisten unter euch kennen die Geschichte. Und nach Lukas erzählt Jesus diese Begebenheit ein paar frommen Leuten oder solchen, wie es heißt, die sich anmaßten, fromm zu sein und die anderen verachteten. So ein bisschen wie meine Dame aus dem Kirchenchor. Denen wird also erzählt, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und schon mit diesem ersten Satz wird für die Hörerinnen und Hörer damals eine große Spannung aufgebaut. Jeder Hörer und die Hörerin wussten, Pharisäer, die sind gelehrt, die sind fromm. Sie kommen jedenfalls mal so daher. Und in unseren Evangelien werden sie allerdings nie ohne kritischen Unterton erwähnt. Sie gelten oft als rechthaberisch und unbelehrbar. In Wirklichkeit waren das aber schon aufrichtige Leute. Flavius Josephus, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem ersten Jahrhundert, der berichtet von 7 verschiedenen Schulen, also verschiedenen Denkrichtungen unter diesen Gelehrten. Die Pharisäer waren wirklich gelehrte Männer, kluge Leute, die lange und genau die Heilige Schrift studiert hatten, die versuchten danach zu leben, die in den Schulen und Versammlungshäusern der Gemeinden die Diskussionen anführten. Freilich wollten sie natürlich auch genau zu sagen können und meinen zu wissen, was richtig oder falsch ist. Und vor allen Dingen mit dem moralischen Zeigefinger, was gehört sich und was gehört sich nicht. Die Pharisäer beschrieben die Religion, sie machten die Regeln und sie sagten, wie Mann und Frau zu leben hatte, wenn dieses Leben Gott gefallen soll. Fromm und gelehrt und rechtschaffen wollten sie sein. Aber auf alle Fälle waren sie mal einflussreich und bestimmend. Und all das schwingt mit, wenn St. Lukas nur ganz kurz das Stichwort nennt, ein Pharisäer geht in den Tempel. Daneben ein Zöllner. Auch hier steht den Hörerinnen und Hörern Jesu sofort vor Augen, was das für ein Charakter ist. Der Zöllner ist geradezu der Prototyp des Sünders. Vielleicht noch zusammen mit den Prostituierten steht er stellvertretend für diejenigen, die sich nun wirklich und für alle offensichtlich von Gott und den Menschen getrennt haben. Ein Zöllner gilt seinen jüdischen Mitbürgern als gewinnsüchtiger Kollaborateur der römischen Besatzer. Mit so einem spricht man nicht. Im Gegenteil, man geht ihm aus dem Weg. Also Pharisäer und Zöllner. Diese beiden Typen gehen hinauf auf den Tempelberg, um im Haus Gottes zu beten. Der Pharisäer stand für sich, so heißt es, und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste 2-mal in der Woche und gebe den 10. von allem, was ich einnehme. Der Zöllner dagegen stand ferne, so wie es heißt, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Pharisäer und Zöllner, man könnte sie kaum unterschiedlicher beschreiben. Hier ist alles bis ins Detail inszeniert. Das ist schon fast großes Kino. Zuerst die eine Haltung. Der Pharisäer stand für sich, aufrecht, alleine. Mehr wird nicht gesagt. Umso wortreicher dann sein Gebet, mit dem er sich an Gott wendet: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen. Und sogleich werden sie ausführlich genannt: Räuber, Betrüger, Ehebrecher und eben dieser Zöllner. Und das Ich, das Wörtchen Ich des Pharisäers, steht dabei an allererster Stelle. Ich danke dir, ich bin nicht wie die anderen. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten, ich. Er präsentiert Gott sein rechtschaffenes Leben und kann dabei auch noch aus dem Vollen schöpfen. Und im Grunde bleibt hier wenig Spielraum für Gott. Der soll und muss ihn wohl anerkennen. Ganz anders unser Zöllner. Bei ihm wird zunächst schon mal wieder die persönliche Haltung ausführlich beschrieben. Er steht abseits. Er steht etwas am Rand. Gleich auch demütig gebeugt. Er will die Augen nicht zum Himmel aufheben, so heißt es. Und er schlägt sich mit der Hand an die Brust, eigentlich eine Geste des Trauerns. Und dann sagt er nur den einen Satz: Gott sei mir Sünder gnädig. Und hier steht Gott an erster Stelle. Der Zöllner kann nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern er steht gleichsam mit leeren Händen da und erwartet alles vom Herrn. Gott möge ihm gnädig sein. Unsicher, aber doch voller Vertrauen wendet er sich an Gott. Er möge ihn ansehen und gut zu ihm sein. Nicht auf sich selbst und sein Leben setzt der Zöllner, sondern darauf, dass Gott es gut meint und sein Leben wieder gut macht. Er braucht nur einen Satz dafür: Gott sei mir Sünder gnädig. Ihr Lieben, das ist eine kleine, spannungsvolle, tiefgründige Erzählung, ein Gleichnis oder eine Beispielgeschichte. Und die Deutung kommt vom Herrn Christus gleich mit hinterher. Ich sage euch, dieser, also der Zöllner, ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Gerechtfertigt, ein schönes, altes Wort. Der Pharisäer hat sich selbst gerechtfertigt. Ich bin rechtschaffen, ich tue das Richtige, ich bin gut. Und der Zöllner hat alles von Gott erwartet: Gott, mach du es recht, mach du mein Leben gut, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und so geht er, von Gott angesehen, wie Luther später sagt, allein aus Gnaden, für gut und gerecht befunden, vom Tempelberg hinab in sein Haus. Kommen wir zu uns. Am liebsten würde ich jetzt mal eine kleine Diskussionsrunde anregen. Das ist nicht üblich und wir sind ja auch so wenig, da muss ja jeder was sagen. Aber Sie kennen solche Fragen, die zum Nachdenken anregen. Wo ist wohl mein Platz in dieser Geschichte? Wo finde ich denn mich am ehesten wieder? In der Rolle des Pharisäers? In der Rolle des Zöllners? Oder in beiden gar nicht so richtig? Vielen von uns wird die Rolle des Zöllners sympathisch sein. Er hat sein Leben eigentlich verwirkt, aber er bittet Gott in Demut um Vergebung. Das ist schon beeindruckend. Und doch ist es auch etwas unangenehm, sich so mit einem Zöllnertypen zu identifizieren. Bin ich wirklich so ein Zöllnertyp? So ganz in viele Schulden verstrickt? So abseits, so außen vor? Nee, das bin ich nicht. Ich kann auch mein Leben doch ganz gut verantworten und wenn mal etwas schief läuft, dann regle ich das auch. So könnte man sagen. Der Zöllner, sicherlich nicht nur eine angenehme Rolle. Sie lässt uns nach unserer Schuld fragen, sie lässt uns fragen nach unserem Scheitern. Und wie ist es mit der Rolle des Pharisäers? Eigentlich schon ein bisschen eine Karikatur, die beschreibt der Evangelist Lukas. Will man wirklich Pharisäer sein? so rechthaberisch und nur auf sich selbst bezogen. Aber wenn ich ehrlich bin, so könnte ich einwenden, bin ich doch immer wieder damit beschäftigt, mich ins rechte Licht zu setzen. Und Fehler gebe ich überhaupt nicht gerne zu. Und es ist doch wirklich so, diese lauten Jugendlichen an der Bushaltestelle, die nervende Tante beim Kaffeetrinken oder der skrupellose Banker, ich mag sie nicht. Bin ich jetzt dann gleich ein Pharisäer? Ihr Lieben, wir merken, es ist eine zwiespältige Angelegenheit. Beide Positionen sind doch in sich etwas unangenehm. Und womöglich gibt es noch ein paar sympathische, moderne Skeptiker unter uns, die sagen, schöne Geschichte, spannende Geschichte, vorhin habe ich gesagt, gutes Kino. Aber nach dem, was ich bisher gehört habe, ist das alles nicht wirklich mein Thema, so sagt dieser moderne Skeptiker. Ich lebe doch mein Leben, ich frage auch nach Gott, aber ich stehe nicht jeden Morgen mit der Frage auf, ob ich vor Gott als guter und gerechter Mensch dastehe. Ich könnte nicht einfach beten, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist nicht meine Welt und das ist auch nicht meine Sprache. Fangen wir bei der dritten Gruppe an, in der Tat die Frage, was unser Leben ausmacht, was uns Menschen leben lässt, was uns letztlich trägt. Diese Frage wird heute von vielen nicht gleich vor Gott verhandelt. Aber sie wird verhandelt. Und sie wird vielleicht heutzutage schärfer noch als in früheren Zeiten verhandelt. In einem Interview neulich im Fernsehen sagte ein bekannter Sportler, ich bin in der Form meines Lebens und ich weiß das. Das sagte der selbstbewusst in die Kamera. Dieser Sportler verlässt sich nicht nur ganz auf seine Fähigkeiten, auf seine Leistung. Ja, er zeigt das auch. Er setzt sich damit in Szene. Das darf er auch. Es fällt vielleicht deshalb auch auf, weil das viele von uns ganz gerne manchmal selber machen. Beispiele des Selbermachens kennen wir von uns auch selber. Aus unserer persönlichen Umgebung zu Genüge, die brauche ich jetzt nicht aufzuzählen. Und manche Zeitgenossen sind aber auch überfordert mit dem Glück, das man sich selber machen muss. Und dann kommt's. Gesundheitscheck beim Arzt. Die Blutwerte sind nicht in Ordnung. Der Blutdruck ist schon lange viel zu hoch. Mehr Bewegung wäre auch gut. Und natürlich eine andere Ernährung. Weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse. Fisch manchmal ist auch nicht schlecht. Sie haben Risikofaktoren, so heißt es dann. Soll man dann schon mal unterstützend zu Medikamenten greifen? Auf die eigene Gesundheit ist dann kein Verlass mehr. Das Leben scheint riskant zu sein. Oder andere Baustelle? Sicherheit im Beruf, gelingende Beziehungen und die eigene Gesundheit. All das trägt das Leben. Aber für all das müssen Menschen heute selbst Verantwortung übernehmen. Lange Zeit mag das gelingen. Gesund und fit. Das Projekt erfolgreich. Die Ehe glücklich. Die Kinder stark. Aber manche merken es schon zu dem Satz, ich bin toll, ich bin in der Form meines Lebens, gesellt sich dann bald ein, ich muss das alles selber schaffen. Und dann kommen die Zweifel. Was ist denn, wenn ich scheitere? Was ist denn, wenn andere sagen, na ja, so toll ist das nicht mehr, was du hier ablieferst? Was ist, wenn jemand eingestehen muss, ich kann nicht mehr. In unserer Gesellschaft muss man vieles selber schaffen. Menschen müssen sich alle paar Jahre neu erfinden, mobil und flexibel sein, um dann auf dem Markt des Lebens mithalten zu können. Mitmachen und gewinnen, das ist die Devise. Das verspricht Erfolg, das verspricht Sicherheit, das verspricht schließlich Leben. Immer mehr Menschen merken, dass sie das am Ende nicht kriegen, so sehr sich auch anstrengen. Das erfüllte Leben, ein Leben, das mich trägt, das ist nicht selbst zu machen. So ein Leben ist nicht in dem zu finden, was ich selber schaffen kann. Im Gegenteil, das ist riskant, das gefährdet, das könnte zerbrechlich werden. Und da kann ich noch so lange sagen, ich habe doch das und das und das getan. Da ist es wirklich anstrengend, mal ein bisschen anders zu sein, das Leben nicht machen zu wollen, sondern auch die eigenen Grenzen zu erkennen, auch das eigene Scheitern anzuerkennen. Ich war nicht da, aber ich hatte einen Traum. Unsere Kirchensynode im Juni in Hermannsburg, Vorstellung der Kandidaten zu den Kirchenratswahlen auf dieser Synode, dem höchsten Gremium in unserer selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche. Der berufliche Werdegang wird erzählt, das kirchliche Engagement, Posaunenchor, Kirchenchor, ab und zu mal Orgel und natürlich auch das familiäre Leben. 26 Jahre verheiratet, glücklich versteht sich, 2 erwachsene Kinder und das Nesthäkchen ist schon 15. Menschen berichten von scheinbar gelingendem Leben. Ich möchte mal auf so einer Synode von etwas anderem berichtet bekommen. Dass vielleicht mal ein Kirchenratskandidat ans Mikrofon tritt und sagt, mein Name ist Hans Meyer. Ich war 17 Jahre verheiratet und bin jetzt seit 2 Jahren geschieden. Meine älteste Tochter spricht nicht mehr mit mir. Sie mag meine neue Lebensgefährtin gar nicht. Und ich arbeite seit 8 Jahren immer in derselben Abteilung einer großen Firma, verdiene halt mein Geld und freue mich auf den Feierabend. Ich muss nichts mehr werden. Wer weiß, vielleicht hätte dieser Kandidat auch noch die Größe, in dieser Vorstellung auch noch von seinem eigenen persönlichen Glauben zu berichten. Vielleicht davon zu berichten, dass er womöglich im Gegenüber zu Gott lebt, sich angesehen und geschätzt weiß, mit dem, was doch so nach Scheitern aussieht. Dass er vielleicht versucht, in der neuen Partnerschaft nicht wieder in die alten, verhängnisvollen Verhaltensmuster zurückzufallen. Dass er seinen Kindern wirklich ein lieber Vater sein möchte, trotz allem Scheitern. Liebe Gemeinde, das könnte mir sympathisch sein. Ich hoffe, dass ich dann in 4 Jahren mal auf die Synode darf und dann werde ich euch berichten. Was mich in der Geschichte vom Zöllner so beeindruckt, ist dessen Haltung. Ich sehe hier einen wahrhaft nachdenklichen Menschen. Ich sehe einen, der aus seinem Leben ausbricht und im Ausbrechen auch innehält. Er sieht von sich selbst weg und wendet sich Gott zu. Er verlässt sein Haus, seine Zollstation, seine Familie und geht hinauf zum Tempel, um zu beten. Da ist in diesem Kinofilm etwas mit Glauben drin. Wer glaubt, bricht nämlich aus all den selbstgemachten Sicherheiten. Wer glaubt, der schaut nüchtern auf sich selbst und die Welt und findet in großen Momenten der Einsicht vielleicht wirklich nur noch diese Worte: Gott sei mir Sünder gnädig. Der Lebensmarkt, der fordert Macher, die auf das nächste Quartal schauen. Angestellte, die sich fit halten für die nächste Herausforderung. Unsere Kirche wünscht sich Menschen, die Vorbilder sind, arbeiten bis zum Umfallen, die Ehe trotzdem glücklich, die Kinder eine Pracht. Aber der Glaube erfordert Menschen, die von sich selbst wegsehen. Menschen, die offen sind. Menschen, die bereit sind, mit leeren Händen vor Gott zu stehen und einfach von ihm zu empfangen, etwas entgegenzunehmen, sich beschenken lassen, mit nicht weniger als Leben. Dann ist der Glaube eine Lebenskraft, die trägt. Und was ich brauche, um mit dieser Lebenskraft in Kontakt zu kommen? Ja, was brauche ich? Manchmal eine kleine Auszeit, so ein bisschen Urlaub. Und wenn ich mich auf Gott verlassen soll, dann nehme ich das mal wörtlich. Ich verlasse mich, beziehungsweise ich verlasse das, was mich scheinbar ausmacht. Dann lasse ich alles hinter mir, was sich und mich wichtig macht. Mal weg vom Schreibtisch, raus aus dem Haus. Ein paar Schritte durch den Wald bis zu dieser kleinen Lichtung auf der Anhöhe. Kein Tempel, aber doch ein spezieller Ort. Und manchmal bete ich dann. Und dann fasse ich wieder Vertrauen ins Leben. Eine Kollegin von mir an der Schule, die macht das etwas anders. Sie geht jeden Morgen noch vor ihrem Frühstück hinaus auf die Terrasse, zieht die Schuhe aus und betritt barfuß den feuchten Rasen. Dann spricht sie immer das gleiche Morgengebet und endet am Schluss mit einem Dank an Gott, nämlich einen Dank für nicht mehr und nicht weniger als das Leben, dass sie gesund ist, Körper und Geist noch gebrauchen kann und Kraft findet in der Schule für den neuen Tag. Und das ist jetzt schon ein wenig länger her, aber ich habe es noch direkt vor Augen. Im Fernsehen berichtete ein Hamburger Journalist eines bekannten Nachrichtenmagazins, er gehe mittags nicht mehr in die Kantine, sondern er ginge gegenüber in die Kirche. Da könnte er wirklich auftanken, so sagt er. Sich auf Gott verlassen, das heißt also auch sich verlassen. Der Zöllner verlässt sich selbst, er fährt sozusagen in Gedanken aus der Haut und ist damit dann ganz bei Gott und erst danach so wieder ganz bei sich. Das möchte ich auch manchmal können. Und dann darf ich erleben, dass Gott mich ansieht, dass er mich schätzt, dass er mich liebt, obwohl er mich kennt. Bleibt noch die Antwort auf die offenen Fragen meines Predigtanfangs. Ob ich denn um Gottes Willen alle Menschen mögen muss? Ob es unchristlich ist, manchen meiner speziellen Freunde aus dem Weg zu gehen? Beziehungsweise, ob es in Ordnung sein kann, wenn mir manchmal der Respekt fehlt, trotz des Gebotes der Nächstenliebe. Damit ich gut vor Ihnen dastehe, beantworte ich diesen Fragekomplex natürlich weder mit Ja noch mit Nein. Ich möchte aber gerne mit Gottes gnädiger Hilfe versuchen, diese anderen Menschen mal ganz anders anzusehen, mal neu anzusehen. Ich möchte zu erkennen versuchen, dass die Jugendlichen mit ihrer schrillen Musik eben halt leider nun mal keinen anderen Platz haben als den an der Bushaltestelle. Und dass sich offenbar niemand so richtig für diese Jugendlichen interessiert. Ich möchte verstehen lernen, dass niemand der nervigen Tante wirklich jemals richtig zugehört hat. Ich möchte mich mal hineinversetzen in den Politiker, der etwas gestalten will, der sich etwas vornimmt, etwas in Gutes umzuwandeln und dann eben ein bisschen scheitert und Entscheidungen trifft, die auch Menschen schaden. Und selbst der Investmentbanker müsste ja nicht bleiben, der er ist. Vielleicht bekommt er ja so eine kleine Midlife-Crisis und stellt sein Leben auf den Kopf. Sein Verhalten verdient Kritik. Aber er als Mensch verdient, wie alle Menschen, Achtung und nicht Verachtung. Ich muss sie nicht alle mögen, diese Typen. Aber ich kann mir sagen, auch den, auf den ich im ersten Moment herabsehe, von oben herab, oder den ich doch am liebsten auf den Mond ohne Rückfahrkarte schießen würde, auch diesen Menschen liebt Gott. Unbegreiflich. Aber es ist so. Und ich bin so froh, dass Gott auch mich liebt. Unbegreiflich vielleicht für andere und manchmal doch auch unbegreiflich für mich. Aber immer wieder begreife ich es dann doch, wenn ich aussteige aus dem nur selbstgemachten Leben. Manchmal schaffe ich es, manchmal schaffe ich es nicht. Manchmal finde ich solche unangenehmen Typen dann doch ein bisschen nett. Aber Gott schafft das immer. Er will das Leben aller Menschen gut machen. Bei mir, bei dir, bei uns allen hat er schon längst angefangen. Nichts anderes lässt uns leben. Amen.